Heute zu Gast die deutsche, weltweit erfolgreiche Adult-Unternehmerin Shaden Roake.
Ich finde zum Beispiel auch völlig unfair eigentlich, wie viel ich verdiene. Also ich finde das, ich gucke dann manchmal so in meine OnlyFans-Einnahmen und denke mir so, das ist eigentlich so unfassbar frech, wie viel ich diesen Monat schon wieder gemacht habe, obwohl ich eigentlich gar nichts getan habe. Ich habe immer das Bedürfnis, den Leuten so aufzuzeigen, was da irgendwie falsch läuft. Weil da kommt auch ganz, ganz oft dann sowas wie, ja, und wenn du Geld verdienen möchtest, aber trotzdem anonym bleiben willst, hey, das kannst du auch super ohne Gesicht machen, ne? Macht ja gar nichts. Dann denke ich immer so, packt's eigentlich. So, ihr schreibt das wahrscheinlich am Tag 200-300 Mädchen, teilweise Mädchen, die, wo ihr vielleicht gar nicht wisst, ob die überhaupt schon volljährig sind, Mädchen, die vielleicht gerade erst 18 sind und überhaupt noch gar nicht wissen, wo ihre Reise hingehen soll. Und dann bietet ihr denen sowas an. Also es ist ja nicht irgendwie das, keine Ahnung, dass irgendwo draußen geworben wird, weiß nicht, irgendwelche Flyer verteilt werden von wegen, wir suchen Aushilfen in der Eisdiele, sondern es geht hier immer noch um Geld verdienen mit seinem eigenen Körper. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Ich habe ja gerade im Aufsager von Adult-Unternehmerin gesprochen. Man könnte auch sagen, natürlich geht es hier um Pornografie, eine Porno-Creatorin. Das ist schon vollkommen klar. Wir reden von den größten Porno-Plattformen der Welt, Pornhub und ähnlichem. Da ist es sogar schon im Namen drin, wo die Shaden Roake eher unterwegs ist und wo sie vor allen Dingen sehr groß ist. Das ist insofern ungewöhnlich, weil diese Plattformen einfach riesig sind und da auch man selten mit den Leuten überhaupt sprechen kann und schon gar nicht mit deutschen Leuten. Das ist ja ein globales Business. Und jetzt haben wir halt eine junge Dame, die davon sehr viel erzählt hat und ja auch auf Deutsch erzählt, was immer hilfreich ist. Man muss dazu auch sagen, während des Podcasts ging es mir vor allen Dingen natürlich auch wie immer hier um die ganze wirtschaftliche Seite, um die Effekte, wie diese Plattform funktioniert. Am Ende sind es ja auch große Social Networks mittlerweile mit Followships und blauen Haken und allem drum und dran. Das macht man sich vielleicht gar nicht so klar. Dann ist mir im Gespräch aber aufgefallen, und manchmal bin ich wirklich zusammengezuckt, wie krass es ist, was da auch hinter den Kulissen passiert, was man halt nicht so weiß vielleicht auch, was dann im Gespräch mir erstmals auch so richtig klar geworden ist. Zum Teil, ja, habe ich nochmal hinterher darüber nachgedacht, ja, auch wirklich missbräuchliche Situationen, die mir da geschildert wurden von der Shaden. Ich habe da natürlich trotzdem versucht, den Fokus ja, wie ich es auch gewohnt bin, auf die wirtschaftlichen Themen zu lassen. Wir haben hinterher noch ein bisschen länger telefoniert. Sie hat mir nochmal die Situation erklärt, ein bisschen off the record. Ich finde es trotzdem sehr, sehr eindrücklich, auch sehr besorgniserregend, was da passiert. Ich bin sehr froh für sie, dass sie da so gut rausgekommen ist. Ich finde, es ist auch wichtig, das zu verstehen und entsprechend auch hier darzustellen und die Chance, die man hat, dass da jemand offen drüber spricht, mal hier anzubieten. Ja, hört es euch selber an. Schon ein sehr krasses Business, nicht im Sinne von wirtschaftlich erfolgreich, das in großen Teilen ja auch, aber zu auch sehr erheblichen ja, Kosten für die Menschen, auch irgendwie vielleicht für die Gesellschaft, muss sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Mich hat das durchaus sehr nachdenklich am Ende zurückgelassen. Auch der konkrete Fall von Shaden, der ist gut ausgegangen, aber ich glaube, das hätte wohl auch ganz anders laufen können. Es sind noch ein paar Nachrichten dabei, dass sie zum Beispiel jetzt ihre Karriere mehr oder weniger beendet. War, glaube ich, noch niemandem so richtig klar. Ist mir dann auch erst im Podcast klar geworden, dass sie das hier sozusagen exklusiv erzählt. In dem Sinne, jetzt rein ins Gespräch mit Shane Rogue. Auf geht's. Herzlich willkommen. Hi, Shane.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Also Shane Rogue, ich hatte das richtig vermutet, ist nicht dein echter Name.
Das ist absolut nicht mein echter Name. Und wie mein echter Name ist, das ist natürlich nicht bekannt. Ja, ich glaube aus gegebenen Anlass. Man will sich einfach ein bisschen selber schützen. Und wenn man schon so viel Preis gibt, dann wenigstens so ein bisschen Privatsphäre noch.
Kann ich gut verstehen. Es ist denn bekannt, wie sozusagen deine Karriere war. Ich meine, ich habe gerade schon erzählt, du bist mittlerweile auf einer der größten Porn-Plattformen der Welt sehr erfolgreich. Hast dann auch noch gar nicht so viele Videos hochgeladen. In Summe, also zumindest nach meinem Gefühl. Ich habe da jetzt nicht so mega Ahnung, aber es erscheint mir jetzt für zumindest meine normale Social-Media-Verhältnisse wenig Videos. Wie ging es bei dir los? Wo kommst du her?
Ich hab gar noch nie gesagt, wo ich ursprünglich herkomme. Am Anfang meiner Karriere habe ich immer gesagt, ich komme aus Hamburg, weil das war einfach passend, weil ich fernab davon war. Aber ursprünglich komme ich eigentlich aus Sachsen-Anhalt und bin da ja aufgewachsen, geboren. Aber mit 16 bin ich nach Leipzig gezogen, habe dann eine Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht und nachdem ich das beendet habe, kurz gekellnert. Und dann ging das eigentlich auch schon langsam los, dass ich da dann mich ins Internet gewagt hat.
Wie ist da so der Zugang? Also ich meine, eine Kellnerin aus Leipzig ist jetzt ja nicht gleich, also wie kam das?
Nee, wie das kam, also tat das durch meinen damaligen Freund. Der hat mich da ja praktisch reingebracht.
Okay, also du fandest es interessant oder du hast es letztendlich ihm zum Gefallen gemacht?
Ja, also das kann man sagen, wenn man möchte jetzt nach der Trennung, denkt man darüber natürlich noch ein bisschen anders als zum damaligen Zeitpunkt, als das alles losging. Ich bin natürlich froh, dass ich das alles so jetzt am Ende gemacht habe, weil ich habe jetzt ein sehr, sehr schönes Leben und kann mir viele Träume erfüllen. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ob ich das auch gemacht hätte, hätte ich ihn nicht kennengelernt. Und da würde die Antwort, glaube ich, nein lauten.
Okay, aber was heißt genau gemacht? Also du hast, oder er hat am Anfang direkt mit dir Porno-Videos aufgenommen und dann hochgeladen?
Also jetzt nicht direkt so ab Tag 1, aber es stand ab Tag 1 schon im Raum, dass er da sehr interessiert dran ist und das auch mit der Ex-Partnerin gemacht hat, aber dies hat nicht gepasst, bla bla. Und dann, war halt so ein schleichender Prozess. Zuerst habe ich gesagt so, nee, will ich nicht, weil ich war auch so ein bisschen noch in meinem elterlichen Kosmos drin, von wegen hier Ausbildung und dann arbeiten 9-to-5, bis du dann in die Rente bist, sondern so halt. Und man macht sich natürlich auch ein bisschen Gedanken, was halt so das Umfeld einfach sagt. Aber nichtsdestotrotz war ich immer so ein offener Mensch und also ich war noch nie so ein kleines Mauerblümchen oder jemand, der sich irgendwie versteckt hat oder Angst hatte vor der Außenwelt oder vor irgendwie, weiß nicht, Aufmerksamkeit auf einen zu ziehen. Und am Anfang stand halt nur noch nicht so richtig fest, dass ich das machen werde, sondern ich war einfach so, hier, mach du mal. Weil wir hatten auch eine offene Beziehung. Und dann meinte ich so, ja, ich mache halt dann deine Buchhaltung oder ich schmink halt die Mails, die du dann irgendwie dann einlädst und dir dreht. Und irgendwann kam das halt, dass wir zusammensaßen mit einem der Chefs von My Dirty Hobby, ist halt die größte deutsche Internetplattform im Thema Pornos. Und zu dem Zeitpunkt war der Plan, dass ich mitmache, aber halt ohne Gesicht. Und er hat gesagt, so, das kannst du schon machen, aber ohne dich irgendwie angreifen zu wollen. Dein Gesicht ist eigentlich das, was, ne, was halt so richtig knallen könnte. Und dann haben wir halt so ein bisschen gequatscht. Und dann war ich so, ja, komm, ne?
Probier's mal aus.
Probier's mal.
Okay. Ja. Und dann habt ihr am Anfang Videos hochgeladen auf My Dirty Hobby?
Genau, also am Anfang, ganz am Anfang, noch so 2-3 Monate bevor die Videos kamen, waren wir bei Chatterbait irgendwie mehr oder weniger bekannt, einfach mit Live-Webcam, haben da so ein bisschen unser Zeug gemacht, mal geguckt, wie uns das oder wie mir das passt, ob ich mich da irgendwie wohlfühle oder nicht. Und hat mir eigentlich doch schon ganz gut geschmeckt. Und dann irgendwann sind wir halt weitergegangen zu My Dirty Hobby und ManyVids, also so die Gaming-Plattform, die es da irgendwie gibt. Noch gar nicht Pornhub und Co., sondern erstmal so die Sachen, wo das noch ein bisschen verschlüsselter ist und nicht so ganz öffentlich, wo man natürlich angemeldet sein muss und dann auch ein bisschen suchen muss und so. Mhm. Weil ganz am Anfang war es natürlich noch der Spalt zwischen Shaden Rogue und Shaden. Shaden Rogue war bei Chatterbait das Mädchen, was halt ein bisschen härter rangenommen wurde sozusagen, aber die Shaden bei My Dirty Hobby, da wurde das so ein bisschen aufgebaut. Da war ich am Anfang das schüchterne Mädchen aus Hamburg, gerade erst 18 geworden, mag Pferde ganz doll und hat sich noch nie vor der Kamera ausgezogen. Mhm. Und deswegen heißt sie da bis heute auch Shaden, weil wir nicht wollten, dass das so gefunden wird. Weil es wäre kein guter Start gewesen, wenn ich da direkt mein erstes Video in die Vollen so gegangen wäre, sondern auf solchen Seiten baut man das eher so ein bisschen schleichend auf. Mhm. Und ja, so hat sich das dann gezogen. So war ich relativ schnell bei My Dirty Hobby einer der erfolgreichsten, bekanntesten, wie man das nennen möchte.
Und woran lag das? Also ich meine, was hast du da anders gemacht als die anderen? Da ist es ja keine kleine Plattform.
Ja, also ich habe mir oft sagen lassen, dass es einfach an diesem Deep Throat Skill liegt, dass es einfach anders ist. Aber ich glaube mittlerweile, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also ich habe mich einfach an dem einen Tag angemeldet. Ich habe das gemacht, was mir empfohlen wurde von den Uploads der Videos. Und habe vielleicht nicht dieses typische deutsche Klientel Dirty Talk und bunte Überschriften irgendwo in dem Thumbnail gepackt, sondern ich war, glaube ich, einfach ein bisschen anders, habe mich damit ein bisschen abgehoben. Aber ich glaube trotzdem, dass das eher dann der Zufall war, anstatt dessen, dass ich irgendwie so super toll bin.
Mhm. Aber ich meine, du hast dann diese Videos gedreht sozusagen mit deinem damaligen Freund, der war sozusagen dein Partner vor der Kamera auch dann.
Genau, der war mein Partner vor der Kamera, der war auch in den meisten Videos mein Partner vor der Kamera, weil ich hatte auch eigentlich wenig Interesse, irgendwie mit anderen Leuten da zu drehen. Ein paar Male gab es natürlich, wo ich dann, ich will nicht sagen musste, aber es war schon so ein bisschen so gewollt, dass es auch natürlich lukrativer ist, wenn dann mal wer anders zu sehen ist und so. Und dann gibt es ein paar wenige Videos, vielleicht, lass mich lügen, 3, 4, vielleicht auch 5, wo mal wer anders zu sehen ist, beziehungsweise dann der Intimbereich, nie das Gesicht, aber ansonsten war alles mit meinem damaligen Partner und das war mir auch ganz recht so.
Und wie lange ist es jetzt her?
Das letzte Video, was ich gedreht habe, ist ein Jahr her ungefähr.
Aber ich meine sozusagen deine Anfänge, wie lange machst du jetzt schon?
Ach so, meine Anfänge waren im Februar 2019.
Ach so, also noch gar nicht so lange. Ich meine, da bist du Du bist jetzt so Mitte 20, ne?
Ich bin, ist ein Running Gag, ich bin halt immer noch 18. Das zieht sich von Jahr zu Jahr. In Wahrheit bin ich natürlich etwas älter. Wie alt genau, das weiß man natürlich nicht so genau, aber so in den 20ern bin ich auf jeden Fall.
Okay, das heißt, du hast gerade so ein bisschen von Thumbnails gesprochen, dass irgendwie schon man da auch natürlich über Plattformoptimierung intensiv nachdenkt. Also was schreibe ich in den Thumbnail rein? Wie ist wahrscheinlich so das erste Bild? Also ich stelle mir vor, wahrscheinlich wird da noch mehr drüber nachgedacht auf solchen Plattformen als bei Instagram oder bei normalen Plattformen, weil da ja so viel Auswahl auch ist und man ständig neue Leute wahrscheinlich sucht und irgendwie da hervorstechen möchte, ne?
Genau, ja. Und gerade bei My Dirty Hobby ist das oft so, dass man herausstechen möchte, benutzt man ein Thumbnail, was halt irgendwie besonders provokant ist, obwohl auf so einer Seite eher wenig provokant ist. Und dann packt man halt in Neongrün oder in Lila irgendwie irgendwas ganz viel in das Thumbnail rein und hofft dann, dass das direkt ins Auge sticht. Aber dadurch, dass das jeder macht, kann ich mir vorstellen, dass halt meine Videos eher rausstachen, weil ich halt nichts da reingeschrieben habe. Also da war halt nichts Buntes, sondern es war einfach nur ich, so clean, einfach nur ich als junges Mädchen. Und da hat man sich relativ schnell auch so eine kleine Gemeinde aufgebaut, die halt bei jedem Video am Start war und sich das natürlich gegeben hat.
Und hast du mit denen dann auch sozusagen geschattet oder gab es da irgendwie einen Austausch oder war das einfach so, irgendwelche anonymen Leute gucken das und finden dich cool und gucken halt alles, was du machst?
Ja, nee, die sind schon daran interessiert, irgendwie mit den Darstellerinnen irgendwie zu schreiben. Und viele verwechseln das auch manchmal ein bisschen mit so einer Dating-Plattform, wo die dann denken, so, hier, wir können uns mal treffen, wo ich mir dachte, nee, also eher nicht, möchte mich dann doch nicht mit irgendwem Fremden aus dem Internet treffen. Mhm. Aber ja, genau, also es, da besteht natürlich die Möglichkeit, dass man irgendwie miteinander chattet. Das kostet dann so und so viele Coins für eine Nachricht. Und das nimmt aber, also ich würde sagen, mehr als die Hälfte nimmt das definitiv in Kauf. Einfach um ein bisschen den näheren Bezug zu der Lieblingsdarstellerin zu haben.
Mhm. Das heißt, du bist dann für viele Leute am Ende da auch die Lieblingsdarstellerin geworden, kann man so sagen.
Ich gehe davon aus, ich habe es natürlich auch ein paar Mal gelesen, aber ich bin nicht die Person, die sich irgendwie das Recht rausnimmt zu sagen, so ja, ich war jetzt für X Person die Lieblingsdarstellerin, weiß ich ja nicht. Ich war auf jeden Fall eine, die man sich gerne angeguckt hat, was man, glaube ich, an den Zahlen ganz gut nachvollziehen kann, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, eine super tolle bin, die halt jeden, weiß nicht, imponiert hat irgendwie mit den Videos.
Und wie groß war das denn? Also wie viele Menschen haben sich denn da angeschaut bei damals noch bei Dirty Hobby? Also die Zahlen von Pornhub habe ich mir angeschaut, die sind ja gigantisch.
Ja, ja, bei My Dirty Hobby war es natürlich in keinster Weise in so einem großen Rahmen. Aber ja, man konnte schon sagen, dass man je nach Video schon mehrere tausend eingenommen hat. Und bei My Dirty Hobby zum Beispiel, da muss man aktiv nachgucken, wie viele Verkäufe das erzielt hat. Und bei Pornhub ist es ja einfach so zu sehen. Mhm. Deswegen, aber man kann bei My Dirty Hobby die Bewertungen sehen. Also man kann sehen, wie viele Leute das bewertet haben. Mhm. Und so kann man das dann so pauschal übers Knie berechnen, wie viele das dann gekauft haben. Und anhand dieser Bewertungen habe ich schon das Gefühl gehabt, tendenziell mehr verkauft zu haben. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so viel geuploadet habe. Also normale Darstellerinnen, die halt auf dieser Seite vielleicht auch exklusiv sind, die laden zweimal die Woche hoch, teilweise auch viermal die Woche. Mhm. Und wenn man sich das halt auf einen Monat rechnet, sind das ja, also es sind dann teilweise 16 Videos, wo man natürlich auch irgendwo immer was Neues bringen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand nicht ganz so viel hochlädt oder die User irgendwie 3 Monate lang ein Fußvideo erwarten und man dann nach 3 Monaten endlich mal ein Fußvideo macht, dann stürzen natürlich alle darauf. Mhm. So, und ich habe eher das Gefühl, dass es halt daran liegt. Ne?
Mhm. Und sag mal, was kann man dafür so ein Video nehmen? Also bestimmst du den Preis dessen, was da...
Genau, ja, bei My Dirty Hobby bestimmt man selber den Preis. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich habe da auch schon ewig lang nichts mehr hochgeladen. Das wird dann auf die Minutenzahl gerechnet, wie viel man definitiv nehmen muss. Und das kann man dann noch ein bisschen staffeln. Ich habe immer so nicht den untersten Preis genommen, sondern so eins drüber, bedeutet so ein... das kann man ungefähr so rechnen. Lass mich nicht lügen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber so pro Minute dann irgendwie 1 Euro oder irgendwas.
Okay. Also das heißt, wenn man das dann kaufen wollte, dann von dir, dann hat man irgendwie dann, weiß nicht, 10 Euro bezahlt für das Video? So, hast du 10 Minuten?
Oder? Genau, dann hat man ungefähr 10 Euro bezahlt oder halt 100 oder 1000 Dirty Cents oder was auch immer die Währung da ist. Das ist natürlich nicht Euro, sondern wird dann in eine eigene Währung umgerechnet. Und davon gibt man dann einen Teil an die Seite ab und einen Teil kriege ich. Bei My Dirty Hobby ist das natürlich sehr viel, was man abgeben muss und auf anderen Seiten eher weniger.
Mhm. Weißt du, wie das Verhältnis ist? Also was
ja, ja, natürlich. Also bei My Dirty Hobby gibt man absolut erstmal 75% ab. Das ist absolut bodenlos. Wirklich richtig frech. Und bei OnlyFans zum Beispiel gibt man nur 20% ab.
Aber warum macht man das denn überhaupt bei My Dirty Hobby, also wenn man so viel abgeben muss?
Weil es eine große Popularität hat, weil es die größte deutsche Seite ist und weil man dadurch auch Bekanntheit erhascht. Weil Dirty Hobby hat einen eigenen Stand auf der Venus in Berlin. Die sind natürlich riesengroß, die haben einen riesengroßen Sitz auf Zypern und in Kanada. Und ja, wenn man da halt irgendwie Großes eröffnet, dass einem trotzdem dann noch Türen zu anderen Sachen.
Wie ging es dann aber hier weiter? Also nach der Zeit bei My Dirty Hobby, hast du jetzt beschrieben, dann bist du offensichtlich auf eine nächste Plattform gezogen.
Genau, nach der Zeit oder während der Zeit noch bei My Dirty Hobby, weil ich habe so alles mehr oder weniger gleichermaßen so ein bisschen versinken lassen, ging das dann los, dass wir, glaube ich, im August 2020, möchte ich sagen, oder noch im August 2019, bin mir nicht ganz sicher, dass wir da dann zusätzlich noch das Zeug bei Pornhub hochgeladen haben. Da haben wir jemanden kennengelernt, der auch, also der ist super erfolgreich bei Pornhub, schneidet da auch selber noch für andere Creator und lädt auch selber hoch, hat eine eigene Produktion und so ein Zeug. Und der kennt sich echt ganz, ganz fantastisch damit aus, wie der Algorithmus da ist. Und der hat Kontakte direkt zu Pornhub und kann halt alles klären. Und der hat sich dann bei uns gemeldet, weil er mich irgendwie gesehen hat und meinte so, hey, ich kann das für euch regeln, dass ihr da groß bekannt werdet. Mhm. Und mit dem arbeite ich bis heute noch zusammen und der macht das echt ganz großartig.
Und was ist das Geschäftsmodell von dem? Also du gibst dem auch ein bisschen ab von den Erlösen?
Oder? Ja, ich gebe dem irgendwie so 10 oder 15% im Monat von dem, was bei Pornhub reinkommt. Also der guckt dann, wie viel habe ich da eingenommen und dann auch bei, also er macht Pornhub X-Videos und ich glaube X-Hamster oder so hat er auch gemacht. Und da guckt er halt, was reingekommen ist, stellt dann seine Rechnung und das überweise ich dem.
Aha. Und so. Wie verdient man bei Pornhub Geld? Weil du hast gerade erzählt, bei My Dirty Hobby muss man bezahlen, muss man sich anmelden. Bei Pornhub ja nicht, da kann dich ja jeder
anmelden. Genau, bei Pornhub ist das so. Da gab es auf jeden Fall bis vor 2 Jahren ungefähr verschiedene Geschäftsmodelle. Da hatten wir natürlich einmal dieses kostenlose Angucken, wo du dann deine Einnahmen durch Werbeanzeigen bekommen hast. Die Bannen an der Seite für irgendwelche Pillen oder so, die man schlucken kann und dann wird irgendwas größer oder weiß ich nicht, vor dem Video kam noch irgendeine Werbung für irgendeine andere Seite, so Susi Live oder irgendwas, was es halt gibt. Und das ist die eine Einnahmequelle. Dann hatte man unter anderem da auch noch einen extra Fanclub, wo sich Leute halt anmelden konnten zum Preis X und hatten dann nochmal extra Clips. Oder man hat sich das Video, was man sich angeschaut hat und für gut befunden hat, runtergeladen für $5 und dann konnte man sich das im Offline-Modus angucken. Oder man hat extra Tipps noch bekommen, die man geschickt hat. Irgendwie so waren das verschiedene Modelle. Mhm. Jetzt momentan weiß ich gar nicht so genau, was davon noch übrig geblieben ist, weil ja Pornhub auch sehr in der Kritik stand, teilweise aufgrund verschiedener Themen. Und jetzt ist definitiv sicher noch, dass dieses kostenlose Anschauen durch Werbeeinnahmen, das funktioniert noch. Aber ich glaube, zum Beispiel diese Fanclub-Sachen, ich glaube, die gibt's so nicht mehr.
Mhm. War denn für dich am Ende das lukrativer bei Pornhub trotzdem, weil die Größe so enorm
ja,
ist? Oder?
Absolut, absolut. Also Pornhub war ja innerhalb von kürzester Zeit, schießt das ja so nach oben und bei Pornhub sind, weiß nicht, wie viele, 50.000, 60.000 Leute angemeldet. Und ich war innerhalb von 2 Wochen unter den Top 300 und dann nochmal 2 Wochen später irgendwie unter den Top 15. Also es ging so super fix und hat einen natürlich gefreut, ne? Aber das ist auch.
Was war der Trick? Also was war der Trick, da so groß zu werden? Also ich meine, wenn das wollen ja offensichtlich ganz viele schaffen. Was hat das ausgelöst?
Ja, das glaube ich gerne, dass das viele schaffen wollen, aber man hält das ja nicht so ein bisschen unter Verschluss, wenn man wollen würde, dass das alle wissen. Ist halt immer super, super schwierig, weil ich würde dann, glaube ich, auch meinen Kumpel und Geschäftspartner, dem Pornhub-Typen, der halt das macht für mich, glaube ich, würde ihm auch so ein bisschen vor den Kopf stoßen, wenn ich das einfach so rausposaunen würde.
Aber es gibt einen Trick. Also es gibt einen, oder also man muss ein, zwei Tricks kennen.
Was heißt Tricks? Man muss einfach den Algorithmus verstehen. Man muss verstehen, wann genau ist es am besten, dass ich was hochlade, wenn welche. Es ist halt immer so Aktion-Reaktion, ne? Ist halt. So wie auf jeder anderen Plattform, wahrscheinlich TikTok und Co. auch oder YouTube oder sonst irgendwas. Aber das muss man halt ein bisschen verstehen und dann bereit sein, da nachzuliefern.
Mhm. B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert.
Nicht immer, aber ab und zu, das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR. Zurück zum Podcast. Aber ich meine, wir reden von 324 Millionen Views, die du da mittlerweile gesammelt hast. Das ist ja schon also gigantisch, natürlich weltweit. Und wozu führt das am Ende? Also ist das dann so, dass ich mir das vorstellen muss, dass du da jetzt Multimillionärin geworden bist oder wirst? Oder ist, das, ist das dann einfach sozusagen, sagen wir mal, ein sehr gutes Zubrot? Oder welche Dimension reden wir da?
Ja, also zu Anfangszeiten, wo es halt eigentlich nur so My Dirty Hobby, Pornhub, bla bla, so die Sachen drumherum waren, war das schon, also da habe ich schon mehrere 10.000 Euro im Monat in Pornhub verdient. Mhm. Als dann das eine oder andere wegbrach und Pornhub teilweise schon selbst so kurz vorm Ruin stand und die selber nicht mehr klar kamen, Videos gelöscht haben und gerade ich, die halt so schon härtere Sachen gemacht hat, da hat der automatisierte Mechanismus dann doch schon einiges immer rausgenommen, weil der Bot dann erkannt zu haben, das ist zu hart. Mhm. So, weil es stand ja sehr im Raum, dass viele Frauen irgendwie genötigt wurden und das würde man im Gesicht sehen und hier und da. Was ich auch gar nicht ausschließen möchte. Es gibt wahrscheinlich viele schlimme Personen, die halt irgendwelchen Frauen dazu drängen, irgendwas zu machen, was sie nicht wollen. Aber trotz dessen war das dann auch ein bisschen schädigend für die Personen, die halt auch vielleicht ein gewisses schauspielerisches Talent hatten und eher gequält aussahen, als dass sie gequält waren. Aber dadurch, dass ich halt dann auch die Unterstützung hatte und dann direkten Zugang zu Pornhub und zu dem Support und zum CEO und so ein Zeug, war es dann auch einfacher, das wieder freizuschalten. Und dann wurde es natürlich ein bisschen weniger in der Zeit. Teilweise habe ich auch fast gar nichts verdient bei Pornhub und dann wieder mehr. Aber so sind schon immer so ein paar Tausend, ein paar Zehntausend, die man da irgendwie noch verdient.
Das ist ja nicht so wenig Geld, das ist ja schon ganz gutes Geld.
Das ist absolut richtig, das ist auch wirklich fabelhaft, dass man sich da auch mittlerweile dann ein Portfolio an Videos aufgebaut hat oder hochgeladen hat, wo man dann weiß, okay, die werden dann auf jeden Fall noch eine Zeit lang gut was abwerfen. So, also darauf arbeitet man ja auch hin, dass man so viel gemacht hat, dass man irgendwann nicht mehr so viel oder gar nichts mehr machen muss und trotzdem noch gut davon leben kann.
Okay, und das ist bei dir der Fall, also ein bisschen so wie bei der Musik. Es gibt so eine dauerhafte Auszahlung, wenn die Dinger nachgeguckt werden.
Genau, ja. Also solange das geschaut wird oder gekauft wird, gibt es halt kein Ende, klar.
Okay, aber die Plattform verlangt nicht ständig nach Neuem. Also ich hätte mir jetzt gedacht, dass da ständig jeden Tag neue Sachen kommen und die Leute wollen einmal Neues sehen.
Also die Plattform selbst, die verlangt natürlich nicht nach neuem Zeug. Aber die Leute, die auf die Plattform zugreifen, natürlich schon. Weil, also es ist ja klar, wenn man jemanden gerne schaut, ist wie bei jemandem, der Musik macht. So Rihanna hat seit was weiß ich, x Jahren kein Album mehr hochgeladen. Die kriegt wahrscheinlich am Tag, weiß nicht, mehrere tausend Nachrichten von wegen, hey Rihanna, mach doch mal wieder Album. Und bei mir kam halt so, wann ist dein nächstes Video? Warum kommt da nichts mehr? Willst du nicht mal hier, können wir? Und dann denke ich mir auch so,
nee. Das heißt, du würdest halt nichts mehr hochladen? Bist du da sozusagen mit Pornhub jetzt erstmal fertig, ja?
Also das Ding ist, nachdem ich mich von meinem damaligen Drehpartner und auch damaligen Freund getrennt hatte, war doch schon der Plan, dass ich irgendwie weitermache. Und dann war es natürlich super schwierig, weil fernab von dem Disput, den ich mit ihm hatte oder auch noch habe, hat man sich ja trotzdem gut verstanden und man wusste irgendwie, was halt irgendwie geht in den Videos und was kommt gut an. Und man hat halt jahrelang zusammengelebt und deswegen kannte man sich natürlich auch und konnte anders miteinander sprechen und anders etwas von einem erwarten, als mit jemandem, der zum Beispiel noch gar nicht gedreht hat oder irgendwie schon dreht, aber halt dann in einem ganz anderen Kosmos ist vom Filmmaterial, was man halt macht. Weil meine Videos sind dann doch schon ein bisschen anders als diese typisch deutschen Videos, wo halt so viel erzählt wird und wo die Kamerawinkel nicht so sind, wie ich mir das gerne wünschen würde und so weiter und so fort. Und von dem her war es sehr, sehr schwer, da jemanden zu finden, wo ich zufrieden mit gewesen wäre und nicht mehr Arbeit als Lohn reingesteckt hätte. Und dann dachte ich mir so, hey, komm, ich mache jetzt erstmal ein bisschen ruhig, ne? Ein bisschen OnlyFans, beglückt da die Leute und wir laden noch das hoch, was wir haben. Und dann mache ich halt wieder so, sobald ich halt kann, muss oder so, weil es war auch, um ein bisschen in die privatere Sache zu gehen, so nach dieser Trennung und so, war ich doch schon teilweise an einem Punkt, wo ich dann auch ein bisschen zu viel Liebe dem Alkohol zugewendet habe.
Okay.
Und nicht grundsätzlich wegen der Trennung, dass das vorbei ist, wow, also das ist wirklich ein Kapitel in meinem Leben, da bin ich ja wirklich sehr, sehr froh drum. Aber ja, so es wäre schön, wenn eine Trennung einfach mal eine Trennung bleiben würde und dann alles gut wäre, aber ja, vielleicht hat man sich da manchmal auch auf die falschen Leute eingelassen, um das mal nett auszudrücken, und versucht natürlich manchmal auch ein bisschen was zu kompensieren. Und bei mir war das dann blöderweise auch einfach der Alkohol, und noch dazu kommt dann, dass man natürlich auch durch Alkohol schnell mal irgendwie zunimmt und das gar nicht so merkt. Und plötzlich hatte ich halt 15 Kilo mehr drauf und war so, okay, jetzt will ich eigentlich, also jetzt möchte ich mich auch gar nicht mehr so zeigen eigentlich, weil ich mich auch gar nicht mehr so wohl fühle. Und hatte dann trotzdem noch immer die Option mit dem Herrn, der halt meinen Pornhub-Account leitet, da irgendwie zu drehen und so. Aber ich dachte mir so, nee, möchte ich eigentlich überhaupt nicht, zumindest zur Zeit nicht. War aber der Meinung, sobald es mir dann irgendwie wieder besser geht, mental, körperlich, dann machen wir das. Und dann kam aber die schockierende Wendung, dass ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe und ihm auch gesagt habe, so, hey, pass auf, so, du weißt ja, was ich mache, und ich werde es halt auch weitermachen. So, entweder kommst du damit klar oder wir passen halt leider nicht zusammen. Und er hat gesagt, so, kannst du machen, passt schon. Und trotz dessen, dass er das gesagt hat, habe ich mich irgendwie nicht imstande gesehen, irgendwie weiterzumachen, weil ich mich ja, wie gesagt, auch nicht so wohl gefühlt habe. Und selbst jetzt, also zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich sagen, dadurch, dass ich mit meinem Ex-Partner in einer offenen Beziehung war, jetzt bin ich in einer monogamen Beziehung, ich würde absolut nicht toll finden, wenn ich da irgendwie mit wem anders drehen müsste, um irgendwie meine die Art von Karriere am Laufen zu halten. Also nur die Vorstellung daran eigentlich, die schreckt mich eher so ein bisschen ab. Und deswegen war ich grundsätzlich immer so gestimmt, dass ich gesagt habe, ich mache nichts, was wenn mir das halt nicht passt. Ja, das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Aber ich habe mir nie so den Stress gemacht, dass ich mir selbst gesagt habe, okay, ich muss jetzt zweimal die Woche irgendwie hochladen, weil ansonsten verdiene ich weniger als letzten Monat. Mir war es eigentlich immer relativ egal. Ich wollte halt mehr Spaß an der Sache haben, anstatt diesen Erfolg und das Geld mit rauszunehmen. Und ich glaube, es ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen. Und deswegen hatte ich dann auch nicht den Druck irgendwie, dass ich jetzt unbedingt wieder anfangen muss zu drehen, weil ich mir denke, okay, ich habe die Videos jetzt noch. Und ich verdiene auch noch immer noch gut Geld daran. Und wenn ich merke, dass das halt nicht mehr der Fall ist, dann wird sich irgendwas anderes ergeben. Weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Glück, dass ich diese mediale Präsenz einfach habe und mich auch an allgemeinem Interesse erfreuen kann. Und das halt der Cut in der heutigen Welt, man muss natürlich, also oder man kann nicht mehr, wenn man eine Sache gemacht hat, dann muss man nicht mehr bei der einen Sache bleiben, sondern durch dieses mediale Interesse hat man stell natürlich x Türen offen und die halte ich mir natürlich auch offen. Und deswegen ist das momentan so oder es ist auch nicht geplant, dass ich irgendwie jetzt nochmal da zurückkehre in dem Sinne, sondern ja, mir jetzt irgendwie was anderes suchen werde.
Da müssen wir gleich mal drüber reden, was es sein könnte. Ich habe so ein paar Sachen schon im Verdacht, aber sag mal nochmal zu OnlyFans, weil da bist du nach wie vor aktiv oder ist das auch vorbei?
Also aktiv nicht. Es ist natürlich noch das da, was ich habe oder hatte, aber da kommt jetzt auch nichts Neues mehr, kann man so sagen.
Aber auch da kommt noch Geld raus aus den alten Videos sozusagen?
Da kommt noch gut Geld raus, ja.
Und auch da in Dimensionen, ist das mehr als bei Pornhub oder ist das eher lukrativer oder weniger lukrativ?
Es ist mehr bei Pornhub. Also ich finde es immer ganz, ganz lustig, weil erstens, ich habe das so, wie ich das jetzt gesagt habe, habe ich das noch nie gesagt. Deswegen war ich gerade auch so ein bisschen vorsichtig. So die Leute, die wissen eigentlich gar nicht, dass ich nichts mehr mache, sondern die warten immer noch gespannt darauf, dass da wieder was Neues kommt, weil ich habe das Ende dieser Karriere nie richtig bekannt gegeben. Aber was war die Frage nochmal? Ich bin irgendwie abgerutscht.
Ob OnlyFans für dich relevant ist oder ob da noch so viel rauskommt.
Ach so, ja, genau. Also da kommt schon noch viel raus und jetzt weiß ich auch, worauf ich hinaus wollte. Wir schreiben bei Instagram oft so OnlyFans-Agenturen und die finde ich ja ganz, ganz, ganz fürchterlich und vor allem verwerflich, ja. Weil so wie die schreiben, erkennt man direkt so, die setzen sich überhaupt nicht mit der Person auseinander und schreiben dann so, hey Shaden, wir haben dein Profil gesehen und wow, also aus dir könnte bei OnlyFans wirklich was werden und hier und da dies und das, du könntest innerhalb von kürzester Zeit, weiß nicht, 10.000 Euro verdienen, hier oder. Und dann sage ich immer zu denen, Leute, also ihr gebt euch als OnlyFans-Agentur aus, wollt jemandem was Gutes verkaufen und scheitert schon beim ersten Satz. So. Wie kann das irgendwie zusammenhängen oder zusammenpassen, wenn ihr es nicht mal schafft, vorher einmal bei Google so den Namen einzugeben, bevor ihr irgendjemand beschreibt? Also es funktioniert ja nicht. So, da könnt ihr doch keine seriöse Agentur irgendwie abgeben.
Aber du schreibst immerhin zurück, das ist schon interessant. Ich meine, du hast ja bei Instagram irgendwie, glaube ich, 400.000 oder noch mehr Follower. Ich meine, da kommt ja wahrscheinlich relativ viel dann rein.
Da kommt viel rein, aber so das sind so Sachen, die nerven mich so ungemein, dass ich da wirklich, ich habe immer das Bedürfnis, den Leuten so aufzuzeigen, was da irgendwie falsch läuft. Weil da kommt auch ganz, ganz oft dann sowas wie, ja, und wenn du Geld verdienen möchtest, aber trotzdem anonym bleiben willst, hey, das kannst du auch super ohne Gesicht machen, ne? Macht der gar nicht. Dann denke ich mir mal so hackt's eigentlich. So, ihr schreibt das wahrscheinlich am Tag 200-300 Mädchen, teilweise Mädchen, die, wo ihr vielleicht gar nicht wisst, ob die überhaupt schon volljährig sind, Mädchen, die vielleicht gerade erst 18 sind und überhaupt noch gar nicht wissen, wo ihre Reise hingehen soll. Und dann bietet ihr denen sowas an. Also es ist ja nicht irgendwie das, keine Ahnung, dass irgendwo draußen geworben wird, weiß nicht, irgendwelche Flyer verteilt werden von wegen, wir suchen Aushilfen in der Eisdiele, sondern es geht hier immer noch um Geld verdienen mit seinem eigenen Körper. Mhm. Und das sind auch immer, ist immer noch das Internet. Und so sehr ich meine Eltern damals belächelt habe, als sie gesagt haben, das Internet vergisst nicht und was einmal drin ist, das geht nicht mehr raus, umso mehr sehe ich das jetzt irgendwie ein bisschen bedenklicher, weil ich glaube, man sagt vor allem in einem jungen Alter schneller ja, anstatt dass man drüber nachgedacht hat. Und das finde ich ganz, ganz fürchterlich, weil ich finde gerade Pornos, Nacktheit oder halt auch irgendwelche anderen Sachen, die halt in diese Richtung gehen, das sollte nicht gemacht werden, weil man das schnelle Geld sieht, sondern weil man im besten Fall mit sich im Reinen ist, man sich selber irgendwie schön findet, weiß, was man tut und sich vor allem auch bewusst gemacht hat, was das halt für die Zukunft bedeutet. So, wenn du zum Beispiel ein Studium hast und, keine Ahnung, dein größter Traum ist irgendwie ganz groß in New York halt Richter zu werden irgendwann mal. Machst in Deutschland zwar dein Studium, aber weiß nicht, machst du noch ein Ausland, ja, irgendwie in den USA und hier irgendwie was. Dann sind die Chancen, dass man da wirklich erfolgreich wird, doch eher schlechter, wenn man dann irgendwann mal sich nackt irgendwo breitbeinig vor irgendeiner Kamera gestellt hat. Und ich finde das irgendwie immer so tolle verwerflich einfach.
Aber würdest du denn das jetzt nochmal machen? Also jetzt im Nachhinein, jetzt, da hast du jetzt gerade am Anfang ja gesagt, das ist dir nicht so ganz klar. Also bist du nicht ganz sicher?
Also ich habe gesagt, so, ob ich das alleine so gemacht hätte, würde ich sagen, nein. Ob ich das jetzt nochmal so machen würde, vielleicht schon. Aber so ganz genau kann man das halt nicht sagen. Aber ich habe jetzt einen besseren Blick darauf. Und ich war halt schon als Teenager irgendwie, also ich war einfach sehr, sehr offen so mit allem und habe mich gerne so ein bisschen gezeigt. Also ich stand gerne so im Mittelpunkt und sowas. Und von daher, mich hat die Szene oder die Branche oder sonst irgendwas, hat mich nie irgendwie gekränkt oder so. Mir hat das nichts Negatives getan und mir tut es auch nicht weh jetzt im Nachhinein, dass da irgendwelche Sachen von mir im Internet sind, weil ich mit Nacktheit kein Problem habe und und ich glaube auch ein sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein habe, um mit Nachrichten wie, keine Ahnung, wenn ich irgendwie mit meinem Freund ein Bild hochlade und dann kommt da so, er hat gerade ganz Deutschland geküsst, so, also völliger Nonsens einfach. Also ich komme damit sehr, sehr gut klar. Aber ich habe das auch gemacht, weil ich wusste, dass ich das nicht irgendwie jetzt fürs Geld machen möchte, sondern ich möchte mir schon was Längerfristiges aufbauen. Und ich glaube, das können viele, vor allem junge Mädchen, einfach nicht. So, weil wenn man irgendwie, keine Ahnung, gerade 18 ist, vielleicht noch eine Ausbildung steckt, da ist das Geld halt irgendwie immer knapp. Und wenn dir dann jemand schreibt, so, ja, keine Ahnung, mach doch einfach ein paar Bilder von den Füßen und verkauf die, ist doch nichts dabei, weil sind ja nur Füße. So, dann sag mir vielleicht schneller einfach mal so, ja, anstatt das mal richtig zu überdenken. So, was kommt danach? So, fängst halt mit Füßen an, aber was kommt als nächstes? Dann, keine Ahnung, kommt halt der Po oder so, weiß nicht, der nackte Oberkörper oder Unterwäsche oder irgendwas. Aber es geht ja immer noch weiter. Und ich glaube, selbst wenn jemand das am Anfang aus Überzeugung gemacht hat, verschwimmen so manchmal so die Grenzen, weil man dann vielleicht sieht so, okay, ich verdiene ja doch damit ganz gut. Aber ist halt super, super schwierig.
Ich habe jetzt wahrgenommen, dass du in den letzten Monaten auch immer mehr sozusagen so Mainstream-Sachen machst. Also du sprichst jetzt mit uns, du warst bei Rezo, du bist in verschiedenen Podcasts gewesen. Also jetzt nicht Porn, sondern wirklich so, ja, so normalere Sachen. Ist das so ein bisschen dein Weg, so jetzt auch irgendwie einfach normale Influencerin zu sein? Ich meine, bei Instagram habe ich jetzt gesehen, dass du alle Fotos gelöscht bist auf eins, glaube ich. Was ist so der Plan?
Bei Instagram war das Ding, da hatte ich so einen kleinen Bot-Angriff und daraufhin wurde vom Algorithmus mein Konto gesperrt. Und als ich das wieder reaktiviert habe, war es so, dass irgendwie plötzlich einfach alles weg war. Ich wusste auch nicht, da waren irgendwie alle Nachrichten weg, die ich jeweils hatte und auch alle Bilder und sonst irgendwas. Mhm. Das liegt vielleicht daran, dass ich das vielleicht zu spät wieder aktiviert habe oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht genau, woher das kommt. Aber nachdem das wieder entsperrt war praktisch, habe ich mir selber nochmal irgendwie so 2-3 Wochen Zeit gegeben, weil ich gemerkt habe, als mein Instagram-Konto weg war, das war für mich gar nicht so ein Schock. Also ich war überhaupt nicht traurig deswegen oder dachte mir so, oh mein Gott, jetzt irgendwie ist alles weg, was ich mir aufgebaut habe. Das liegt vielleicht daran, dass ich über Instagram kein Geld verdiene. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich ohne dieses Social-Media-Instagram-Ding so ein bisschen mehr Ruhe in meinem Leben hatte. Mhm. Und vielleicht habe ich es einfach zu spät wieder aktiviert und deswegen war alles weg. Deswegen ist da jetzt momentan nur ein Bild. aber mit den anderen so Podcasts und bei irgendwelchen YouTubern gewesen und so. Das war alles viel letztes Jahr tatsächlich noch, als ich dann ein bisschen mehr draußen unterwegs war. Ich wurde in der Zeit davor tatsächlich so ein bisschen zurückgehalten, immer mit der Aussage, nicht, dass sich irgendwer ins falsche Licht rückt. Ob das dann so gewesen ist oder ob das tatsächlich die Intention hinter der Aussage war, also wage ich tatsächlich am heutigen Tag zu bezweifeln. Aber nachdem ich dann in Anführungsstrichen frei war, habe ich natürlich viele Einladungen einfach angenommen, weil ich auch wusste, wenn ich irgendwo anders zu sehen bin, dann könnte mir das vielleicht noch zugutekommen. Dass irgendwer dann doch mal noch OnlyFans abonniert oder irgendwelche Videos kommt. Ne? Also man hauptsächlich habe ich das natürlich gemacht, weil ich einfach Lust hatte, irgendwie ein bisschen rumzureisen, Spaß zu haben, neue Leute kennenzulernen. Aber es ist am Ende des Tages natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken. Natürlich nicht, weil wenn die Gruppe auf Mykonos chillt und da feiert und zusätzlich noch irgendwelche Videos macht irgendwelche Vlogs, dann ist das ja auch nicht nur, wir wollen euch oder ich will meiner Community zeigen, wie toll unser Urlaub ist, sondern man weiß natürlich, dass das gut geklickt wird und dann springt da auch vielleicht der ein oder andere Groschen noch mit raus.
Mhm. Aber ist denn bei dir jetzt dann okay, da habe ich das verstanden, also hätte ich jetzt ganz anders, hätte ich viel so strategischer gedacht, dass du das bewusst machst, um sich so anders zu positionieren oder sowas. Es klingt jetzt ja mehr so danach eine Mischung aus Leben genießen und Traffic für die Porn-Plattform. Aber ist denn jetzt für dich schon klar, wohin deine Reise geht? Also jetzt hast du gesagt, das eine ist erstmal vorbei so ein bisschen, jetzt hast du eine neue Beziehung. Ich glaube, du bist auch mit einem YouTuber zusammen, den man so kennt, ne?
Mit einem Streamer. Orange Morange, der Kevin, mit dem ich zusammen.
Ja, also was ist da der Plan? Also gibt es irgendwelche Überlegungen, berufliche Art, also wie das bei dir weitergeht?
Nö, also bisher tatsächlich nicht, aber ich mache mir da auch, wie gesagt, einfach keinen Druck, weil ich einfach das Glück habe und ich bin so unfassbar glücklich darüber, dass ich mir keinen Druck machen muss. So, ich bin keine Person, die irgendwie über ihre Verhältnisse lebt, wo ich dann halt sage, so Gott, wenn ich jetzt so weitermache, dann ist sie ja in 3 Monaten Schicht am Schacht, weil ich einfach kein Geld mehr habe, sondern ich glaube, ich kann mir da selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass ich das gut gedribbelt habe und mein Geld auch gut angelegt habe und wie gesagt auch noch halt jeden Monat gut was reinkommt und ich schaue einfach, wo mich der Weg hinführt. So, wenn ich dann, keine Ahnung, irgendwann denke so, yo, ich fange jetzt mit TikTok an, mache da irgendwas und dann läuft, dann wird's halt das. Oder wenn ich mir irgendwie denke, hey, ich will keine Ahnung, dann doch nochmal eine Ausbildung machen, weil ich super Interesse an dem Thema habe, dann werde ich das auch machen. Weil am Ende geht es halt trotzdem noch um mich. Und wenn ich der Meinung bin, dass es mir mehr gut tut oder besser tut, irgendwas anderes zu machen, fernab von irgendwo, dann mache ich das halt. Und dann ist auch scheißegal, ob ich dann wieder ganz normal verdiene. Ja, das ist halt einfach so.
Beim OMR Festival am 7. und 8. Mai wird es erstmals an beiden Tagen ganztägig Masterclasses geben zu TikTok von TikTok. Also einen eigenen Masterclass-Track, den TikTok komplett durchkuratiert. Zum Beispiel Full-Funnel-Marketing-Strategien, dazu Best Practices. Zum Beispiel wird Zalando zeigen, wie sie mit TikTok arbeiten. All das kann man jetzt auch einsehen auf unserer omr.com-Event-Webseite. Dort einfach den Bereich Festival auswählen und dann gehen zu Event Selection Timetable. Da sind die ganzen Masterclasses verzeichnet. Kann man da Unternehmen filtern und auf TikTok gehen. Dann kommen da alle TikTok-Masterclasses. Wichtig ist nur zu wissen, man muss sich bis zum 24. April bei den Masterclasses anmelden. Man braucht dafür ein OMR-Ticket und kann man sich dort für die TikTok-Masterclass anmelden und dort lernen, was auf der Plattform gerade so Sinn macht. Vergesst nicht, über 20 Millionen Menschen in Deutschland sind jeden Monat bei TikTok irgendwie live und dabei. Wenn man da mitspielen möchte, vielleicht nicht schlecht, mal zu hören, was die Kollegen von TikTok zu sagen haben. Also, wer wissen will, was da passiert, wie man da mitspielen kann mit seiner Brand, mit seinen Aktivitäten, alle Infos in den Masterclasses bei uns und den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes.
Zurück zum Podcast.
Und sag mal ein paar Worte noch zu TikTok, weil ich meine, das wäre jetzt eigentlich so ein Kanal, wo man dich auch vermuten würde. Aber da hast du gerade, das machst du doch recht wenig und da guckst du halt ab und zu mal rein. Aber wie denkst du darüber nach?
Dass ich da nichts habe, das liegt daran, dass ich unfassbar faul und gleichzeitig dazu noch sehr, sehr selbstkritisch bin. Bedeutet, dass ich da wirklich zufrieden mit irgendwas bin, vergehen teilweise wirklich viele Minuten oder Stunden, wo, weiß ich, wo sich andere Leute wahrscheinlich an den Kopf fassen würden. Aber, weiß ich, jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwann mal irgendein Grußvideo für irgendwen machen sollte, was halt in Summe vielleicht 10 Sekunden gewesen wären, da nicht selten hänge ich da dann schon mal eine Stunde dran, weil mir irgendwas nicht gefallen hat. So, und dann liegt da halt ein Haar im Gesicht oder sonst irgendwas. Und ich hatte es schon oft, das war auch, wenn ich irgendwelche Videos alleine gedreht habe, war das oft so, dass ich dann teilweise so genervt über die Situation war, dass ich damit nicht zufrieden bin, dass ich mir oft dachte, so, ja komm, lass mich jetzt halt einfach, das bringt ja auch überhaupt nichts. Für andere wäre es wahrscheinlich überhaupt nicht aufgefallen. Aber ich glaube, mir wurde eine Zeit lang auch eingeredet, dass es immer alles so perfekt und geleckt und super toll aussehen muss, damit mir keiner irgendwie was angreifen kann.
Also das heißt, denselben Perfektionswunsch, den gibt es bei den Porn-Plattformen auch. Das heißt, da habt ihr auch dann nicht einfach eine Kamera aufgestellt, wie man sich so vorstellt und dann da, und das ist halt ein Riesen-Set, eine Riesen-Produktion am Ende.
Oh, Himmels Willen, also es wäre schlimm gewesen, hätten wir da einfach nur eine Kamera aufgestellt und losgelegt. Das hat wenig mit der realen Welt zu tun natürlich, was auch viele, denke ich mal, vergessen, sondern es ist eine reinste Inszenierung gewesen. Natürlich kommt da nicht der Postbote, natürlich kommt da nicht der Pizzabote oder sonst irgendwer. Und
das, okay, das, auch, das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt schon, okay, das
ja,
hätte ich jetzt.
Ja, natürlich, aber es ist halt, trotz dessen können oder hatte ich das Gefühl in der Vergangenheit, dass viele dann nicht so weit denken wollen, vielleicht auch. Und dann wirklich denken, dass der Cousin ist, weil das Mädchen dann geschrieben hat, ja, und das war wirklich mein Cousin. Nee, und das auch in 90% der Fälle ist das nicht irgendein Unbekannter, weil, Leute, da muss dann trotzdem mal noch ein Vertrag unterschrieben werden, sonst dürfte man das gar nicht hochladen. Deswegen könnt ihr euch sicher sein, dass das nicht so aus Zufall irgendwie mal passiert ist.
Aber sag mal, ja, beschreib mal, bei so einem Pornodreh, dann sind das schon irgendwie dann auch, wie man sozusagen vielleicht von Pornofilmen, so sind dann 8, 9, 10 Leute, sozusagen Kameraleute, Licht und alles mit am Set dann, richtig?
Ja, genau. Also bei mir war es nicht so, da waren wir zu zweit einfach. In professionellen Produktionen war ich nie, weil die Deutschen hatte ich sowieso von vornherein schon abgesegnet, dass ich da mich nicht hinbegeben werde. Und die ganzen amerikanischen, da wurde natürlich für alle angefragt. Aber da war auch für mich dieser Selbstansporn, dass man halt, ich wollte halt unbedingt noch besser werden. Ich wollte oder sollte noch dünner werden. Ich sollte dann, keine Ahnung, anal mit einem Schwanz perfekt beherrschen, aber am besten mit 2 oder 3 Double Penetration, dann noch hier, dies, das. Und das war mir teilweise auch einfach ein bisschen zu viel. Also ich wollte das überhaupt gar nicht. Und ich wollte halt eher so in meiner eigenen Bubble sein. Weil ich habe auch manchmal so Filme gesehen, wo dann, keine Ahnung, irgendeiner Frau so auf den Arsch geklatscht wurde. Und ich habe in ihrem Gesicht gesehen, das passt ihr gerade nicht. Und ich hab mich selber nicht in der Situation gesehen, weil ich wollte das einfach nicht.
Das heißt also, die Profi-Produktion hättest du machen können, aber hast du nicht, du bist immer in dem Amateurbereich geblieben, wenn du bewusst.
Genau, ja, ich hätte wahrscheinlich zu allen gehen können. Also ich glaube, mich hat so gut wie jede Produktion irgendwie mal angefragt. Aber es ist auch das Ding, dass die natürlich bei weitem nicht so viel zahlen, wie man auf einer Amateurplattform verdienen könnte mit einem Video, was man selbst gemacht hat. Und es ist auch so, dass man natürlich seine ganzen Bildrechte abtritt und man da keine Entscheidung drüber hat. Wie sieht das Thumbnail aus? Was wurde jetzt reingeschnitten und was nicht? Gefällst du dir da in dem Moment oder soll das nur irgendwem anders gefallen? Natürlich fällt das der breiten Masse wahrscheinlich nicht auf, dass du dich da selber jetzt gerade nicht schön findest, weil die achten dann, die finden sowieso alles geil, wenn die da irgendwie gerade am am Befriedigen sind. Aber das ist vielleicht auch ein Stück weit eine Art von Professionalität, dass man das einfach so abgeben kann und sagen kann, okay, ich akzeptiere das, dass die das alles haben, und viele wollen auch damit überhaupt nichts zu tun haben. Die machen ja nur professionelles Zeug und überhaupt nichts Amateurmäßiges, weil die sich da nicht selbst drum kümmern müssen. Die gehen dann dahin, machen anderthalb Stunden ihr Ding, nehmen ihre paar tausend Euro mit und gehen wieder, und dann gucken die sich das nie wieder an. Das ist denen vollkommen egal. Aber mir ist das oder wäre es nicht egal gewesen.
Und gibt's denn jetzt irgendwie Gespräche oder auch Interesse von sozusagen klassischen Medien zu sagen, Mensch, komm doch mal zu RTL oder zu ProSieben, also in sozusagen gängige Formate? Da gibt's ja auch ein Interesse, weil du ja einfach eine bekannte Person offensichtlich bist, natürlich in einer gewissen Szene, aber diese Szene ist ja auch irgendwie Teil der Gesellschaft. Man hätte ja auch sagen können, du könntest jetzt in andere Formate reingehen, also die dann nicht so erwachsenen Formate sind. Ist das für dich ein Thema? Oder gab's da Interesse?
Ich werde für viele Sachen angefragt, aber hauptsächlich im Bereich YouTube. Also irgendwas von Funk oder so, mit irgendwelchen Fragenformaten, wo es dann aber halt natürlich explizit immer so um Pornos und Pornokonsum und so ein Zeug geht, wo dann irgendwelche Diskussionen geführt werden sollen. Da halte ich mich aber prinzipiell immer ganz schnell raus und distanziere mich davon, weil ich nicht irgendjemanden von irgendwas überzeugen möchte. Also ich möchte weder gesagt bekommen, aus welchen Gründen Pornos vielleicht schlimm sind, weil das weiß ich selber. Also ich bin erstens nicht blind und belese mich natürlich auch und kenne die Risiken und sowas. Aber des Weiteren möchte ich nicht jemanden versuchen wollen, davon zu überzeugen, warum das gut ist, was ich mache oder was ich gemacht habe. Sondern das sollen dann mal irgendwie irgendwelche anderen Leute machen. Und ich sehe es ja dann trotzdem immer noch, nachdem ich abgesagt habe, kommt dann halt jemand anderes, der danach gefragt wurde. Und die machen das immer, glaube ich, alle ganz großartig. Aber ich habe mich auch nie in diesem deutschen Markt so gesehen. Und ich war auch, also bis heute wissen viele überhaupt nicht, dass ich überhaupt deutsch bin. Wo ich mir auch denke, so langsam sollte es vielleicht auch mal angekommen sein. Aber ich war halt so fernab von dem, was in Deutschland so abging auf den Seiten oder in dieser Industrie, sage ich mal. Und deswegen wollte ich auch oft nicht für die Deutschen sprechen oder für den Amateurporn in der deutschen Szene halt, weil ich mich so an sich damit ja überhaupt gar nicht auskenne. So, weil ich sowas nicht so gemacht habe einfach. Ich habe halt so meins gemacht und konnte nur so für mich sprechen.
Bist du nach wie vor mit den Leuten, die die Plattform betreiben und so im Austausch, oder hast du einen Blick drauf, wie diese Plattform sich entwickelt? Da gibt es ja wirklich viele Diskussionen über die Rolle von Kreditkartenfirmen, als solche ständig neue Diskussionen. Ist das was du verfolgst, was du dir reinziehst?
Man kriegt sowas natürlich mit, weil man da dann schauen muss, ob das so weitergeht oder nicht. Jetzt für mich in meiner Position ist das natürlich dann nicht mehr so ganz interessant, ob das dann so ist oder nicht. Aber das mit OnlyFans im letzten Jahr, das war ja auch der allergrößte Witz. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das war ja dieser Kreditkartenskandal oder auch nicht. Also was genau da jetzt irgendwie vorgefallen ist, da bin ich tatsächlich gar nicht so im Bilde. Aber es hieß ja dann vom einen Tag auf den anderen so, OnlyFans erlaubt keine pornografischen Inhalte mehr. Obwohl die davor, weiß nicht, eine Woche allen möglichen Leuten zurückgeschrieben haben, hey, keine Sorge, euch wird nichts passieren. Und dann standen, weiß nicht, Hunderttausende von Girls oder auch Boys irgendwie da und mussten Angst haben, dass ihre Einnahmequelle jetzt von einem Tag auf den anderen weg ist. Und dann wollten die unbedingt irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Influencer-Ding werden. Und dadurch, dass sich alle bei Twitter so maßlos beschwert haben und die dann auch noch so einen lächerlichen Tweet von wegen, die sind Pro-Sex-Worker und so ein Zeug, da, also die wurden dann so gehatet, dass die gesagt haben, ja gut, da machen wir jetzt pornografisches Zeug halt doch wieder. Und das war, also es war wirklich so ein Riesenwitz einfach. Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich so, dass man sich gefragt hat, okay, also wo geht die Reise jetzt hin? Weiß man halt nicht so genau, wenn halt die Plattform mit der größten monatlichen Einnahme jetzt plötzlich wegbrechen sollte, was macht man da? Zu welcher Plattform wechselt man? Weil man ja überhaupt gar nicht weiß, welche Plattform ist jetzt seriös? Welche wird sich am meisten etablieren? So, man möchte natürlich auch auf die Plattform zugreifen, wo die meisten Nutzer sind.
Glaubst du musst eines Tages nochmal für Geld arbeiten? Oder glaubst du, das könnte jetzt auch, du hast jetzt schon so viel verdient und dann hast du die Videos und die ganzen Plattformen, was da zusammengekommen ist, das reicht vielleicht fürs Lebensende und du musst einfach nur sehen, dass die Videos weiter gut laufen und irgendwie die Einnahmen gut anlegen und das war's?
Ich hoffe und gehe stark davon aus, dass ich nicht nochmal ganz normal arbeiten gehen muss, weil das auch, seitdem ich denken kann, nicht mein Wunsch war. Ich wollte immer das machen, was mir selber gefällt. Ich wollte nicht auf irgendwen anders hören müssen. Und ich wollte vor allem nicht nach der Feier von jemand anderem tanzen. Bin froh, dass ich mir so meinen eigenen Weg schaffen konnte. Was in vielerlei in den Augen von vielen natürlich ein ganz, ganz schlimmer Weg ist. Schmutziges Geld macht man nicht. Sieht natürlich jeder anders. Ich bin im Nachhinein trotzdem froh, dass ich das gemacht habe.
Sag mal ein paar Worte zu deinem eigenen Shop. Du hast ja einen eigenen Shop, verkaufst ja auch so wirklich Klamotten, Merch. Ist das ein relevanter Umsatz? Also kommt da wirklich dann noch Hunderte oder Tausende von Bestellungen?
Ja, als wir was released haben, also das mache ich zusammen mit meinem, ich will nicht sagen Manager, aber mit dem Björn habe ich das zusammen gemacht. Den habe ich kennengelernt, weil ich tatsächlich jemanden gesucht habe, der meine Website baut. Und der hat das alles gemacht und dann habe ich gemerkt, dass er offensichtlich auch gut noch irgendwie das vermarkten, also er hat einfach allgemein Ahnung von diesem ganzen Zeug. Und als wir da was released haben, ging das natürlich gut her, dass wir Umsätze erzielen konnten, die jetzt nicht irgendwie herausragend. Also es ist jetzt natürlich nicht so gewesen, wie wenn, Bilou einen neuen Duschschaum rausbringt. Ne? Also das kann man damit überhaupt nicht vergleichen, aber ich mache mir bei solchen Sachen einfach keinen Stress, weil wir auch nicht in sonderlich großen Stückzahlen produziert haben und ich da eher so ein bisschen erstmal so ein bisschen kleiner rangehe und gucke, wie es läuft. So lieber sage ich einmal, sorry, ist jetzt halt alles ausverkauft, anstatt dass ich irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Sachen bedrucken lasse und dann werden aber nur, weiß nicht, 15.000 gekauft. Das wäre natürlich irgendwie blöd.
Aber du bist ja auch schon, also du oder dein Manager sind ja schon ziemlich kreativ, weil es gibt auch so das Angebot, dass es irgendwie personalisierte Videos von dir gibt, die kosten dann irgendwie so $100 ungefähr, oder dass du Leuten folgst für $70. Also wenn du mir jetzt dann bei Instagram folgen würdest, das würde mich $70 kosten ungefähr.
Ja, genau. Also das sind so Sachen, die hat man dann irgendwann mal so aus Witz in den Raum geworfen, weil das natürlich auch angefragt wird. Und warum dann daraus kein Geschäftsmodell machen? Ne? Angebot, Nachfrage.
Wie oft hast du das verkauft? Also dass du Leuten folgst, ist ja unglaublich. Das ist ja für dich, also wirklich, einfacher geht's ja gar nicht. Hast du das wirklich jetzt, sagen wir mal, 100-fach verkauft?
Ja, schon halt ein paar Mal, ne? Ich steige für Björn immer ganz doll über den Preis, weil ich bin so diejenige, ich denke mir so, das kostet mich ja nichts und hast du schnell gemacht, dann lass das doch mal bitte hier für, keine Ahnung, ich weiß nicht, $20 verkaufen und dann kauft das halt jeder, das denke ich mir halt immer. Und er sagt so, das kannst du doch nicht machen, du musst dich da irgendwie doch exklusiv halten. Ich denke mir dann so, aber so, das ist ja was, da kann man vielleicht jemanden, der nicht, oder weiß nicht, der hat sich, zwei, drei Monate lang irgendwie immer ein paar Euro zur Seite gepackt und denkt sich so, okay, jetzt gönne ich mir das mal. Und dann denke ich mir immer so, ja gut, dann lass ihn das doch sich gönnen für einen schmalen Taler. Also der freut sich doch einfach darüber. Und für mich ist es keinerlei Aufwand. Aber so, ich denke mal so, aber bei ihm kommt so dann doch ein bisschen so der Geschäftsmann raus. Was ist ja auch das Schöne, man kann ja heutzutage tatsächlich mit allem möglichen Zeug einfach Geld verdienen. So, das ist irgendwie einfach toll.
Ja, ich hatte mal vor einer Weile mit der Bonnie Lang gesprochen, die ist bei OnlyFans auch relativ erfolgreich und zumindest damals gewesen. Und da war das mit dem Badewasser. Die verkauft ihr Badewasser tatsächlich. Das war, finde ich, auch unfassbar eigentlich. Aber solche Sachen würdest du nicht machen.
Ja, also ich würde das, bevor ich irgendwie jetzt zusage, ich will alles, was ich im Zuge mache, mit Kevin besprechen, weil ich natürlich nicht möchte, dass ich irgendwas tue, was ihm vor den Kopf stößt oder wo er sich unbehagen gut fühlt. Aber so, ja, also ich denke mal, wenn das für ihn okay wäre, für mich wäre es absolut okay, mein Badewasser zu verkaufen, weil okay, dann sollen die sich halt mit dem Wasser bekippen, wo halt abgestorbene Hautzellen von mir drin sind. Also solange die da jetzt nicht irgendwie in einem Reagenzglas weiß ich, mich nochmal züchten, sollen die das bitte gerne machen. Also so Socken und Unterwäsche und sowas ist ja auch völlig gängig irgendwie, dass man das kauft, weil es ist einfach irgendwie eine Art Fetisch und warum sollte man den nicht bedienen? Also ich mache das jetzt nicht oder beziehungsweise nicht mehr, aber habe das natürlich gemacht und das ging natürlich auch ganz gut.
Vor allem Unterwäsche, oder was?
Ja, absolut. Also wir haben das dann damals so gemacht. Ich habe das dann, weiß nicht, getragen irgendwie und dann extra nochmal wie so eine Art Beweisvideo gemacht. Das hatte einerseits den Vorteil, dass die gesehen haben, ich hatte das wirklich an. Andererseits hatte das den Vorteil, dass die was Persönliches in der Hand hatten. So, die wussten dann, die Person, von der ich was gekauft habe, die hat extra für mich dann nochmal das Handy in die Hand genommen und hat extra für mich auch noch das Video gemacht. Und dann habe ich auch noch von dem halt den Namen gesagt, damit er auch wusste, dass das halt für ihn ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt wie so eine Art, wie man halt so einen Geburtstagsgruß kauft ist. So man hat
was halt was gekostet? Also deine Unterhose, was getragen? Was war das?
Ich glaube, zwischen $75 und wenn man irgendwie alles hochgeregelt hat, also man konnte noch verschiedene Sachen einstellen, hat das auch teilweise, glaube ich, so, weiß nicht, $200-$300 oder so gekostet. Ist ein netter Nebenverdienst gewesen.
Aber es ist ja erfreulich oder total entspannt, dass du jetzt nicht gierig bist, dass du auf diese ganzen Einnahmen, die du hattest, auch wieder verzichten kannst, sagst, okay, das war dann mal so, jetzt ist es weg, dem traust du auch nicht nach, sondern du fängst einfach ein neues Kapitel an und das war mal, das ist, also man muss ja auch loslassen können, aber das können ja viele nicht gut und du kannst es schon mal sehr gut.
Ja, ich danke erstmal fürs Kompliment. Ich bin der Meinung, dass ein Gier niemals nach vorne bringt und ich weiß, woher ich komme. Ich komme halt eben nicht aus einem reichen Elternhaus und ich komme auch nicht irgendwo her, wo man halt irgendwie verschwenderisch sein konnte. Und ich bin auch der Meinung, dass man sich dann Sachen, die man haben möchte, halt auch irgendwie erarbeiten muss. Und ich finde zum Beispiel auch völlig unfair eigentlich, wie viel ich verdiene. Also ich finde das, ich gucke dann manchmal so in meine OnlyFans-Einnahmen und denke mir so, das ist eigentlich so unfassbar frech, wie viel ich diesen Monat schon wieder gemacht habe, obwohl ich eigentlich gar nichts getan habe.
Also wir reden jetzt wieder dann, nur um das klar zu machen, wir reden dann wieder von diesen mehreren 10.000 Euro sowas, ne?
Ja, genau, von diesem Abo-Modell OnlyFans, wo natürlich jeder selbst entscheiden kann, ob der da jetzt das kauft oder nicht, weil ich bewerbe es ja jetzt auch nicht mehr aktiv irgendwo. Aber so, ich habe halt auch im Hinterkopf, das ist im besten Fall meine Rentenversicherung, das ist das, womit ich dann praktisch den Ruhestand irgendwann mal, wenn ich alt bin, genießen kann. Weil ich halt nicht monatlich in der Rentenversicherung einzahle, sondern ich muss halt zusehen, dass ich das halt irgendwo anders mehr anlege und hoffentlich dann durch das Anlegerlegen auch noch vermehre.
Sind deine Eltern mittlerweile cool mit der ganzen Karriere? Also wissen die das alles und hast du mit denen ein gutes Verhältnis? Sind die entspannt darüber so?
Ja. Ja, die wissen alles. Das hat auch. Also meine Mama ist ja immer super süß, wenn ich ihr sage so, hey, ich war zum Beispiel bei Worldwide Wohnzimmer oder so, dann sagt sie so, ach Mensch, schick da mal her, das möchte ich mir unbedingt mal angucken. Und dann schicke ich ihr das und dann sagt sie zu mir immer so, du sag mal, habt ihr das eigentlich gelernt, so toll zu reden? Ich so, wie gelernt? Was meinst du? Naja, gab es da irgendwie so einen Kurs da irgendwie bei euch? Ich so, was heißt denn bei euch? Und sie so, naja, so bei euch da, so in der Szene. Ich so, hallo, ich bin ja ganz allein. So, was für ein Kurs? Ich so, nee. Und ja, die sagt, oh, ich bin durch diese ganze Sache so viel, viel erwachsener irgendwie geworden. Da weiß sie immer nicht ganz genau, was die meint, aber ich nehme es immer dankend an. Und durch dieses, ich glaube, mit dem kommenden Erfolg sind dann auch so ein bisschen die Ängste genommen worden, weil die dann auch gesehen haben, ich mache das halt mit der Person, mit der ich zu dem Zeitpunkt halt vertraut habe, mit der ich zusammen war und nicht irgendwie mit, weiß ich, man sieht mich da nicht in einer Massenpenetration und die haben auch gesehen, dass es mir irgendwie nicht schlecht ging oder so. Und wenn ich irgendwie dann zu meiner Mama gegangen bin und gesagt habe, hier Mutti, guck mal, bin hier momentan weltweit bei Pornhub auf Platz 1, dann sagt sie, ach, das ist doch toll. Dann denke ich mir,
wirklich?
So, schön, ja. Jetzt mittlerweile, also auch schon seit längerer Zeit, ist natürlich alles super entspannt. So.
Während all der Erfolge auch nie aus Deutschland raus. Das heißt, also sozusagen, man kann sozusagen in Deutschland leben, in Deutschland produzieren, ach der so. Größte Pornhub.
Nee, ich bin schon seit Ewigkeiten nicht, also seit Ewigkeiten, ich bin seit fast 2 Jahren nicht mehr in Deutschland.
Okay.
Wo genau, auch das ist wie mein Alter, kann man nur erraten, wo ich mich da aufhalte.
Aber das ist einfach nur, weil es schön ist oder weil es da besser ist für die Plattform oder irgendwas einfacher ist?
Es hat natürlich, da möchte man nicht lügen, durchaus steuerliche Vorteile, nicht in Deutschland zu wohnen.
Okay.
Und genau, ich habe mir das Recht rausgenommen zu sagen, hey, ich lasse alles in Deutschland stehen und liegen und habe mit Deutschland an sich nichts mehr zu tun und lasse mich woanders nieder, wo ich dann nicht mit fast 50% Steuern abdrücken muss. Und
Okay. Also, wie es auch kommt, auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit, fürs Gespräch, für die Offenheit.
Danke.
Ich habe extrem viel gelernt über die Welt und bin zum Teil auch sogar positiv überrascht, muss ich sagen, also wie du beschreibst. Insofern genieß die Zeit und pass auf dich auf, wie deine Eltern sagen würden.
Danke, du auch. Ja, genau. Mach ich.
Okay, ciao, ciao.
Vielen Dank, ciao, ciao. Hab einen schönen Tag.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.